Heute machen wir mal etwas anderes. Ich nehme euch mit in eine Vorlesung am Institut für angewandte Medienwissenschaft. Ich werde gleich in den Keller hinuntersteigen, in die Aula. Die ist bereits rappelvoll mit etwa 150 Studierenden, die auf unseren heutigen Gast warten. Und so viel verrate ich schon. Mein Gast ist die Chefin der größten Boulevardzeitung der Schweiz. Sie war früher lange bekannt als Sportjournalistin und Moderatorin beim Schweizer Fernsehen und sagt, eigentlich sind wir einfach alle Geschichtenerzähler. Viel Vergnügen bei einem Live-Podcast mit Steffi Buchli, die unseren Studierenden gleich erzählen wird, wie sie eigentlich zum Journalismus gekommen ist.
IAM Bonn Ear. Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast.
Im Grundsatz sind wir alle Geschichtenerzähler. Bei mir hat es angefangen, dass ich erstens mal gerne Vorträge gemacht habe, zweitens gerne Aufsätze geschrieben habe. Der Umgang mit der Sprache hat mir immer sehr gefallen. Ich habe gern mit Sprache gearbeitet. Ich glaube, diese Grundleidenschaft für die Sprache, die war von Anfang an da. Ich bin ein extrem neugieriger Typ und bis heute finde ich nichts Schöneres, als wenn man beruflich neugierig sein kann. Also die Grundsatzentscheidung, in den Journalismus zu gehen, war wirklich eigentlich Freude an der Sprache und die Neugier, Neues zu erfahren.
Und jetzt bist du Chefin oder eben Content Manager Blick Group. Das ist, glaube ich, dein offizieller Titel. Was macht man da? Ist da überhaupt noch etwas von dieser Neugierde übrig? Kannst du davon noch etwas umsetzen?
Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht mehr so viel an der Front im Einsatz. Das ist aber völlig okay. Das hat sich so schön organisch entwickelt. Ich bin quasi Chefredaktorin der Blick-Gruppe, also Blick, Sonntagsblick, Blick Online, alles was dazugehört. Der Sport ist auch bei mir jetzt einfach als quasi Dach drüber. Und ich habe eigentlich die Grundverantwortung für alles, was bei uns als Output rauskommt. Das sind beim Blick in etwa 100 Artikel pro Tag oder 100 Elemente pro Tag. Das sind auch TV-Beiträge oder Bewegtbildbeiträge, Podcasts, klassische Artikel, wie ihr sie vorhin angeschaut habt, eine bunte Mischung. Ich bin selber nicht mehr viel schreibend, deshalb auch nicht mehr der klassische Begriff Chefredaktor. Ich habe diesen Job vor rund einem halben Jahr übernommen und wir haben beschlossen, dass wir das nicht mehr Chefredakteur nennen wollen, weil es irgendwie nicht ganz dem gerecht wird. Oder für mich, der Chefredakteur ist der, der jeden Tag seine Handschrift ins Tagesgeschäft reingibt. Das reicht bei uns nicht mehr. Ich bin sehr oft mit der weiten Zukunft beschäftigt in unserem Newsroom und nicht mit dem heutigen Tag. Deshalb haben wir diesen anderen Begriff gewählt. Aber im Grundsatz ist es die Gesamtverantwortung für allen Output, den wir bei Blick haben. Und ich habe nach wie vor extrem Freude, bin einfach logischerweise jetzt an einem anderen Punkt von meiner Teilchenarbeit her.
Was erwartet ihr denn von jungen Journalistinnen, die heute rauskommen? Müssen die das alles können? Zeitungsjournalistin, Radiojournalistin, Fernsehjournalist, das waren wir mal. Das ist alles ein bisschen anders heute, nicht?
Ich glaube, früher war das in der Tat viel einfacher. Die Kanäle waren viel mehr getrennt. Unterdessen geht das sehr in eins rüber. Ich glaube aber trotzdem noch, dass das Fachwissen, das explizites Fachwissen hilft, oder? Ich glaube, wir haben eine Zeit lang im Journalismus einen Fehler gemacht und haben von allen erwartet, dass sie eine eierlegende Wollmilchsau sind, dass sie alles können, aber alles einfach ein bisschen. Unterdessen bin ich fest überzeugt, dass es wieder sehr Sinn macht, sich zu spezialisieren, dass man in einem Bereich wirklich der oder die Beste ist. Logischerweise auch das TV-Handwerk zum Beispiel, das lernt sich immer noch nicht von alleine, das muss gelernt sein, Radio-Handwerk genau gleich. Natürlich ist das Ganze sehr, sehr nah zusammengerückt, aber ich glaube trotzdem, dass Spezialisierung Sinn macht. Wir haben zum Beispiel im Moment im Newsroom eine große Diskussion, Desk-Journalismus und Ressort-Journalismus, wenn ich euch das vielleicht ganz kurz erklären kann. Da hat man früher gesagt, ein Journalist ist an einem Tag an einer riesigen Reportage an einer großen Recherche dran. Am nächsten Tag ist er eingeteilt, um Deskdienst zu machen. Das haben wir jahrelang so gemacht. wurde je länger, je mehr schwieriger, weil die Voraussetzungen für einen guten Desk-Journalisten sich immer mehr geschärft haben. Jetzt steht AI nicht am Horizont, sondern wirklich vor der Türe und klopft. Der Desk-Journalismus wird sich nochmal extrem verändern. Desk-Journalismus heißt die Verarbeitung einer Erstmeldung und dann noch einer Zweitmeldung. Also wenn ein Bundesrat zurücktritt, ist die Erstmeldung die News, Rücktritt, mehr folgt. Dann ist die zweite News wahrscheinlich die Reaktion der Bundesratskolleginnen und Kollegen und dann die dritte Reaktion ist die Reaktion seiner Partei. Das alles wird vom Desk bewerkstelligt. Das sind Journalisten am Werk. Bis jetzt eben irgendwelche Journalisten. Wir haben jetzt gemerkt, wir müssen das aufteilen. Wir können nicht allen Leuten alle Tempi innerhalb eines Newsrooms beibringen. Das heißt, wir haben spezialisiert und haben eine Desktruppe gemacht, die einzig für dieses schnelle Tempo zuständig ist, weil wir sagen, in den nächsten paar Jahren werden so viele AI-Tools und Hilfestellungen kommen, dass wir dieses Profil völlig von einem klassischen Reporter- oder Journalistenprofil wegnehmen müssen, oder? Das sind zwei Jobs, beide wahnsinnig wichtig für das Überleben eines Newsrooms, aber brauchen total unterschiedliche Skills. Der Journalist braucht ein Kontaktnetz, der braucht Recherchequalitäten und, und. Der Desk-Journalist, der braucht AI-Tools, muss auf Tempo getrimmt sein, muss Freude haben an diesem Tempo. Zwei total unterschiedliche Berufsbilder. Und dies in dieser Unterscheidung, so vor vier Jahren, hätte noch niemand diese Skills unterschieden, oder?
Ich hatte neulich in meinem Podcast Desiree Pomper zu Gast, die Chefredaktorin von 20 Minuten. Sie hat etwas Ähnliches beschrieben bei 20 Minuten, aber eigentlich gerade umgekehrt. Sie hat nämlich gesagt, wir würfeln jetzt mal alles zusammen und machen alle alles. Man muss also quasi die eierlegende Wollmilchsau sein, wenn man Journalist ist. Würdest du dem also widersprechen?
Ich habe natürlich zugeschaut, was 20 Minuten macht als großer Player im Markt. Und habe gestaunt, dass sie in diese Richtung gehen. Ich bin völlig überzeugt, dass der andere Weg der bessere ist. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren die Leute überfordert. Also auch wenn ihr denkt, eine introvertierte Person, die all diese Skills haben muss, die du jetzt aufgezählt hast, oder auch ein junger Journalist, der noch kein Kontaktnetz hat, oder? Also ich glaube, keiner kann in all diesen Disziplinen gut sein. Entsprechend ist es, glaube ich, besser, diese Profile sehr gut zu schärfen.
Und trotz alledem hast du bei Roger Schawinski im Talk einmal folgenden Satz gesagt. Geschichten erzählen ist etwas Universelles und etwas, das ich von der Pike auf gelernt habe. Muss man das also jetzt noch können oder macht das irgendwann sowieso einfach die KI?
Also im Moment ist es bei uns so, dass wir so das geflügelte Wort haben, entweder bist du besser als die Maschine oder du lernst, die Maschine zu bedienen. Und ich glaube, das trifft sehr gut. Eine gute Geschichte wird nie von AI getoppt werden. Nie, weil AI nichts fühlt. Wenn es aber nur darum geht, eine Newsmeldung zu verarbeiten, wird AI schneller sein, aber wir brauchen Leute, die die besten Prompts machen, dass eben diese Meldungen am besten daherkommen. Also auch hier wieder, es braucht beides. Und ich glaube, das Geschichtenerzählen, das wird nie zu Ende gehen. Wenn wir jetzt sehen, was auch in der Industrie gegangen ist, wenn wir schauen, was Netflix für einen Output hat und so, das ist Storytelling in Perfektion, was die zum Teil liefern. Also ich glaube, gut erzählte Geschichten werden nie alt.
Aber im Sport zum Beispiel, da wird sich vieles ändern.
Absolut. Ich glaube, was zum Beispiel völlig an Wert verlieren wird, ist das Erstellen eines Matchberichts, also das Nacherzählen eines Sportereignisses. Das war früher eine hohe Kunst, was gestern passiert ist. Oder wenn wir heute schauen, dass quasi jedes Spiel getickert wird, dann braucht es das einfach nicht mehr. Also du hast eine Push-Meldung, die dir eigentlich 1:1 wiedergibt, was passiert auf dem Feld, wenn du selber nicht im Stadion bist. Das heißt, dort wird AI ganz, ganz eine große Rolle haben. Oder wir sind im Moment am Ausprobieren, dass wir mehr Tiefe erlangen bei Blicksport, dass wir quasi bis in die fünfte Liga runter Matchberichte KI generiert aufschalten können, dass quasi der Onkel des Spielers aus der vierten Liga beim FC Dübendorf kurz nachsehen kann, wie es dem Neffen gelaufen ist, in die Richtung. das ist eine Form von Berichterstattung. Das ist nicht, da ist das Storytelling nicht so wichtig. Da geht es einfach darum, das zu verarbeiten, was passiert ist. Aber ein Matchbericht an sich, der hat sich total verändert.
Und diese Formen, die ändern sich doch laufend. Irgendwo hast du einmal gesagt, du willst den Blick so leben, wie die Leute ihn als Marke lieben. Aber genau das verändert sich doch eben gerade sehr stark. Was wollen die Leute denn? Wohin geht die Reise?
Ich bin jetzt seit 4 Jahren bei Ringe und seit 4 Jahren beim Blick. Zuerst bei Blick Sport, jetzt in der Gesamtleitung. Ich kam mitten in diesem Change in die Redaktion. Ich glaube, die letzten 10 Jahre haben den Blick sehr stark geprägt. Wir haben eine DNA, die ist ganz klar im Boulevard. Wir sind die mit den großen Buchstaben. Wir waren sehr laut, wir waren sehr schwarz-weiß, wir waren sehr machoid, wir waren zum Teil sexistisch. Eigentlich könnt ihr Bild heute anschauen, also bild.de, und dann seht ihr, wie wir früher waren. Dann hat vor 10 Jahren eine Bewegung angefangen, dass wir gesagt haben, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen diese Tonalität verändern. Wir sind feiner geworden in unserer Kommentierung. Es gibt nicht mehr nur schwarz und weiß. Wir haben dieses ganze eben Machoide eigentlich in unserer Tonalität abgelegt, das Sexistische sowieso. Das war ein unglaublicher Prozess. Es hat uns viel Schmerzen bereitet. Ihr könnt euch vorstellen, die Leute, die im Newsroom diesen alten, krassen Boulevard gemacht haben, mit denen konntest du zum Teil diese Reise nicht gehen. Es gibt Leute, die sich ganz beeindruckend verändert haben und gemerkt haben, hey, die Zeichen der Zeit sind jetzt anders, das geht nicht mehr. Die haben sich mitverändert, aber dann gab es auch Personen, die das nicht wollten, die sind rausgegangen, neue Personen sind reingekommen und so kam ein neuer Blick-Mindset eigentlich rein. Für mich völlig zentral. Trotzdem ist aber im Kern etwas geblieben, das ich sehr, sehr gern habe. Oder Boulevard, im engen Sinn des Wortes, das heißt, das, was draußen auf dem Boulevard, also auf dem Trottoir, das Thema ist. Und ich glaube, das haben wir immer noch in unserer DNA beim Blick, dass wir darüber sprechen wollen, was bei den Leuten gerade Gesprächsthema ist. Diese Dringlichkeit, wie wir dem sagen, die brauchen wir bei Geschichten. Also wir wollen dahin gehen, wo ohnehin schon die Leute einen erhöhten Puls haben, auf diese Geschichten gehen, diese gut erzählen und einfach erzählen. Ich glaube, der Blick mit seinen eben größeren Buchstaben ist prädestiniert, in dieser komplexen Welt der einfache Erklärer der Welt zu sein. Und dort wollen wir uns positionieren.
Aber ihr seid braver geworden.
Ja, absolut. Ich denke aber auch, alles zu seiner Zeit, oder? Also früher, ihr müsst euch vorstellen, die Position des Nationaltrainers im Fußball, da war die Rolle des Blicksports so, dass der Blick entweder gesagt hat, ja, den finden wir gut, dann hat man den getragen, oder man hat gesagt, wir wollen diesen Nationaltrainer nicht mehr, und dann hat Blicksport den weggemacht. Und zwar wirklich mit Kampagnen, brutalster Art.
Du hast vorhin eben die Bild erwähnt. Also etwa so wäre der Blick gewesen vor 10 Jahren oder so. Der Bild wird ja eben jetzt gerade vorgeworfen, dass sie mitverantwortlich sei für den Aufstieg unter anderem der AfD. Wäre denn so etwas beim Blick undenkbar?
Ich glaube, dass das nicht möglich wäre, ja. Also gut, nein, wenn die Familie einen Chefredakteur einsetzen würde, der ein politisches Ziel verfolgt, dann wäre das natürlich möglich, weil wir haben immer noch eine sehr große Kraft im Markt. Wir haben 1,4 Millionen Unique-Users, die bei uns vorbeikommen, 12 Millionen Klicks pro Tag. Da kannst du sehr viel Kraft entwickeln. Und wenn jemand diese Kraft missbrauchen würde, dann würde das wahrscheinlich, wenn ich es mir im...
Wenn ich das noch überlege,
würde das natürlich sehr wohl gehen. Da müsste jemand mit bösem Willen reinkommen und dann hätte er... Also das ist das, was ich auch sehr oft unseren jungen Mitarbeitern sage, oder? Dieses Gefühl, wenn du Publish drückst bei uns, dann wird es richtig lärmig. Und wenn du etwas rauslässt, das erstens nicht stimmt, zweitens zugespitzt formuliert ist oder vielleicht auch gegen eine Person geht, dann musst du dir einfach sehr, sehr sicher sein, dass das erstens eben faktisch stimmt, zweitens, dass du bereit bist, die Reaktionen zu nehmen, wenn man da auf Veröffentlichen drückt. Das ist sehr, sehr laut bei uns. Ja.
Du prägst jetzt also die wichtigste Boulevardzeitung der Schweiz sehr stark mit und du prägst sie als Frau mit. Ich habe diese Frage auch Desiree Pomper gestellt. Gibt es einen weiblichen Journalismus? Sie wollte am Anfang gar nicht darüber reden. Danach haben wir uns aber etwa 20 Minuten über weiblich geprägten Journalismus unterhalten. Also gibt es ihn? Was sagst du dazu?
Ich glaube sehr wohl, dass es eine weibliche Art des Geschichtenerzählens gibt. Aber es ist natürlich eine totale Stigmatisierung oder es kann genauso gut von einem Mann auskommen. Ich glaube, was wir feststellen, ist, dass wir sehr, sehr undivers waren. Also die Geschichte, die ich euch vorhin über den alten Boulevard erzählt habe, das waren praktisch zu 100% männliche Newsrooms damals, oder? Das heißt, die Interessen, die waren ganz einseitig, Punkt. Und wenn wir jetzt Chefinnen und Ressortleiterinnen an den Hebeln haben in Schweizer Newsrooms, dann ist das insofern wichtig, dass wir dann ganz allgemein diverser sind, definitiv. Eine weibliche Form des Geschichtenerzählens ist vielleicht wirklich weniger faktisch, mehr emotional. Aber du merkst, was dann passiert, oder? Das sind völlige Typisierungen, die man dann macht. Ich glaube, auch Männer können weiblich Geschichten erzählen. Ja.
Inwiefern hat sich denn die Kultur im Newsraum verändert, wenn da jetzt Chefinnen vor Ort sind, wenn da jetzt eben mehr Frauen im Newsraum sind?
Die hat sich extrem verändert. Also ich habe zum Glück diese Zeiten, gut, bei SRF hatten wir auch, ich war 13 Jahre lang bei SRF im Sport. Das waren auch wilde Zeiten, wo noch Bemerkungen gefallen sind, die heute nicht mehr gehen würden. Aber ich glaube, die richtig wilden Zeiten waren schon im Blick-Newsroom. Eben, das war sehr laut, sehr machoid, sehr, sehr unanständig. Da würde heute niemand mehr, also wenn wir euch zu einem Praktikum zu Besuch hätten und man würde sich so benehmen, ihr wärt weg, oder? Ich glaube, es geht einfach nicht mehr. Ich habe auch neulich wieder gesagt, oder, wir müssen immer schauen, dass wir eine Atmosphäre schaffen, dass Leute bei uns arbeiten möchten. Und diese Art und Weise von damals, das geht heute schlicht nicht mehr.
Und das schlägt sich am Schluss in der Berichterstattung nieder?
Ich hoffe es. Das ist natürlich immer schwer messbar. Aber wir hatten zum Beispiel am Anfang erschütternd wenig Menschen mit Migrationshintergrund bei uns in der Redaktion. Jetzt haben wir da auch explizit, es tönt so lustig, dass man da explizit drauf schauen muss, aber das geht doch nicht, dass du eine Redaktion von Bio-Schweizern hast und dann meinst, du könntest für die Schweiz gescheiten Journalismus machen, weil die Schweiz ist völlig durchmischt, oder? Jetzt haben wir daran gearbeitet, wir haben eine Journalistin, ich meine, die macht uns so Freude, die bringt uns Geschichten, wo wir einfach aus Bereichen, wo wir einfach keinen Zugang haben, weil sie andere Menschen kennt, weil sie selber einen anderen Hintergrund hat. Das ist unglaublich wohltuend und das muss unser Ziel sein.
Also da habt ihr auch eine gesellschaftliche Rolle, ganz klar, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, mit unserer Größe, eben mit dieser Kraft, die wir haben als Online-Medium, müssen wir uns bewusst sein, dass wenn wir ein Thema lancieren, dass das rasch ein Momentum kriegen kann und dann richtig groß wird. Ja.
Ich möchte jetzt noch ein anderes Fass aufmachen. Stichwort KI, ChatGPT und so weiter. Und da ist die Frage, was passiert mit den Inhalten, die ihr produziert? Der Axel Springer Verlag hat bereits einen Vertrag unterschrieben mit OpenAI, der Besitzerin von ChatGPT. Und damit werden jetzt also die Inhalte von Axel Springer von ChatGPT gefunden und eben auch verwurstet. Eure Inhalte bis jetzt eben nicht. Wo steht da der Blick?
Wir sind im Moment diese Diskussion gerade heiß am Führen und Axel Springer war sehr früh, getrieben auch von Politico natürlich, der Besitzerin. Sie waren sehr früh in dieser Grundsatzentscheidung, dass sie ihre Inhalte den Large Language Models zur Verfügung stellen möchten. Und bei uns geht es in die ähnliche Richtung. Ich glaube, es geht nicht, dass du sagst, wir machen da einen Stacheldraht rund um unsere Inhalte. Das geht im digitalen Raum nicht. Also musst du schauen, wie kannst du Teil der Party werden, oder? Unser Thema ist im Moment ganz, ganz stark. Wie bleiben wir auf der Google-Landkarte? Also Google-Traffic ist extrem wichtig bei der Neugewinnung von Usern. Also, dass du schnell bist und eine Themenführerschaft in einem Bereich aufbaust. Also ich sage jetzt irgendwie Odermatt zum Beispiel, sind wir sehr nah dran im Skisport. Da wollen wir einfach mit dabei sein. Jede Google-Suche muss irgendwie, also das sollte der User irgendwie bei Blick landen. Jetzt wird das alles einmal über den Haufen geworfen mit diesen neuen Large Language Models. Das heißt, du musst deinen neuen Weg finden, damit du irgendwie noch Teil dieses digitalen Raums bleibst. Und unsere Entscheidung wird sein, dass wir auch einen Weg suchen, wie wir unsere Inhalte da zur Verfügung stellen können. Weil, dass du dich da einfach zurücknimmst und sagst, rührt uns nicht an, das sind unsere Inhalte. Irgendwann bist du völlig isoliert und weg vom Fenster. Ja.
Ja, und damit sind wir bereits am Schluss. Und du hast noch einen Wunsch frei an die anwesenden Studierenden hier, die uns in der Aula zuhören. Was wünschst du als Chefredaktorin vom Blick dir von den angehenden Journalistinnen und Journalisten?
Ich glaube, Leidenschaft. Ich finde das eigentlich das Schönste. Mir geht das Herz auf, wenn ich merke, die Leute sind mit Leidenschaft bei der Sache. Ich glaube, wenn ihr Lust habt auf diesen Job, könnt ihr unglaublich weit kommen. Es braucht viel im Rucksack, also an Wissen, aber on top, glaube ich, braucht es einfach Leidenschaft für dieses Genre, mit Sprache zu arbeiten, mit Worten zu arbeiten. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann glaube ich, ist das das Schönste, was ich euch wünschen kann.
Und damit ganz herzlichen Dank, Steffi Buchli. Und das war sie also, eine Folge unseres Podcasts live aus der Aula des Instituts für angewandte Medienwissenschaften mit Steffi Buchli, der Chefin der Blickgruppe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir auf den Social-Media-Kanälen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast aus dem Institut für angewandte Medienwissenschaft der ZHAW. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.